Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die WM-Qualifikation biegt auf die Zielgerade ein. Nur noch 16 Matches stehen zwischen uns und den Qualifikanten fürs Crucible Theatre. Wir werden morgen Abend wissen, wer es schafft, im Theater der Träume mit dabei zu sein und auf wen die dort bereits gesetzten Spieler auf keinen Fall treffen wollen. Warum die Qualifikation dieses Jahr ein bisschen spannungsarm ist und warum das vielleicht auch seine Gründe hat, darüber werden wir heute sprechen. Genauso wie über die weiteren Ergebnisse der dritten bzw. vorletzten Qualifikationsrunde. Und das tun wir natürlich hier bei Total Clearance zusammen mit Kati. Moin!
Guten Morgen, Christian. Ich finde das so schön, wie du das gerade gesagt hast. Ja, die 16 Matches stehen zwischen uns und den Qualifikanten. Das deutet auch nochmal an, wie sehr manche Leute auch bei manchen Matches emotional involviert sind. Also gerade beim Match von Lukas Kleckers, da kenne ich einige, die waren deutlich nervöser als der Lukas selbst, ne, während des Matches. So ist es halt, man leidet mit. Also die Qualifikation, die macht mit allen was, nicht nur mit den SpielerInnen.
Ja, also streng genommen stehen nur noch 10 Frames oder 19 vielleicht maximal zwischen den Qualifikanten und der Qualifikation, nicht zwischen uns und den Qualifikanten. Aber wer weiß, vielleicht auch zwischen uns und den Qualifikanten, wenn man sich ein bisschen abgrenzen möchte, was vielleicht bei manchen Matches gar nicht so verkehrt ist. Du hast Lukas bereits angesprochen und ich will jetzt nicht angeben, aber mein Tipp war richtig, muss man ja auch mal sagen an der Stelle, aber
passiert uns das selten.
Genau, leider zu selten. Aber ich wünschte, er wäre nicht richtig an dieser Stelle, muss man dann auch so sagen. Ich meine, ja, Chris Wakelin war relativ solide und souverän zwischendurch. Und das ist dann halt vielleicht so ein bisschen das Problem, ne? Wenn man merkt, der Favorit strauchelt nicht und man dann das gesamte Match über einem Rückstand hinterherläuft, ist das nicht ganz so einfach. Und ja, jetzt hat Lukas natürlich das Problem, dass er in die Q-School muss.
Ja, du hast jetzt die erste Session gut zusammengefasst, ne, wo der Chris Wakelin einfach eine solide Bank war leider und ja im Vorbeigehen auch noch sein 100. Karriere-Century gespielt hat. Also das, ich meine, schön für ihn. Ja, super, Chris Wakelin, Applaus, tralala. Ich meine, ich mag ihn normalerweise total gerne, ist ja auch normalerweise mein Crucible-Tipp jedes Jahr, nur dieses Jahr wollte ich ihn halt da wirklich nicht sehen, weil er nun mal gegen Lukas gespielt hat. Und erste Session, Chris Wakelin, stabil, Lukas, ja, läuft nicht so richtig nach dem ersten Frame, den er sich noch so bei so einem Gestöpsel geholt hat. Aber dann kam diese zweite Session, meine Güte. Ja, und er hat es noch geschafft, in der ersten Session am Ende so noch so dran zu bleiben, so einen halben Fuß in die Tür zu bekommen. Ah, und dann ging es halt leider so bitter weiter, weil dann hat der Chris Wakelin nichts mehr gekonnt. Der konnte nicht mehr Snooker spielen, der war wie blockiert, da ging gar nichts mehr. Und Lukas hat versucht, sich dann auch diese Frames zu holen, aber halt nicht in dem Ausmaß, ne? Und dann haben wir den ersten Frame der Abendsession und den hätte er sich schon packen müssen. Aber das hat leider nicht geklappt und das war dann vielleicht die Vorentscheidung, weil da hätte man den Wakelin wirklich in der Ecke stehen gehabt. Aber Lukas hat da den Sack nicht zugemacht und dann ging es, ja, dann er hat wirklich nochmal alles versucht. Also der Lukas hat wirklich toll gekämpft. Es war nicht viel für ihn, ganz ehrlich. Also er hat keinen 50er-Break gespielt, so richtig in dem Match. Also knapp drunter natürlich schon Breaks, aber das war einfach nicht da, das Breakbuilding jetzt von ihm. Es ist einiges schiefgelaufen, aber er hat so gekämpft und hat sich nochmal rangekämpft. Und zwischenzeitlich dachten wir dann echt, Mensch, da geht doch noch was. Ja, da ist noch was drin, jetzt hat er ihn. Und ja, leider hat es dann der Wakelin doch geschafft, sich irgendwann zusammenzureißen. Also die ersten 15 Chancen hat er nicht genutzt, aber dann die 16. eben doch. Und ja, am Schluss hat er dann sogar noch mal ein bisschen Fahrt aufgenommen, hat es beendet mit der 55 und dann eine 126, wie man es halt macht mit dem Century Break am Schluss und hat damit den Lukas von der Tour gehauen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ärgerliche, ne, dass in der zweiten Session, da wäre noch mehr gegangen quasi und die Hypothek aus der ersten Session war natürlich aber schon sehr groß.
Und Chris Wakelin hat dann auch einfach seine Erfahrung ausgespielt, ne? Für sowas ist der dann auch einfach inzwischen ein bisschen zu erfahren, um das dann noch aus der Hand zu geben irgendwie. Also hatte ich zumindest das Gefühl dann vor allem gegen Ende des Matches, dass er dann doch gesagt hat, okay, jetzt reicht's, ich zieh das jetzt durch.
Ja, also die waren beide, ne, den Kommentatoren ist ja auch gar nicht mehr eingefallen, was sie noch sagen sollen. Also das war wirklich keine Werbung für den Snookersport, müssen wir auch mal ganz klar sagen. Es war sau spannend und wir haben alle, glaube ich, einen riesen Puls gehabt, als wir das geguckt haben. Aber Neil Robertson hat es ja auch geguckt, ne? Das kann man eben auch nicht verdenken, so spannend war es wirklich. Aber es war halt dann doch am Schluss der Chris Wakelin, der sich irgendwie zusammenreißen konnte, ne, und gesagt hat, oh, wow, was habe ich jetzt hier gerade die letzten Frames fabriziert? Ne? Jetzt muss mal wieder hier ordentlich Snooker gespielt werden. Und da hat er es eben geschafft, sich aus diesem unglaublichen Loch rauszuholen, wo er wirklich alles verschossen hatte. Wenn das Lukas noch so einen Ticken mehr hätte ausnutzen können, dann hätten wir vorm Interval fast so ein ausgeglichenes Spiel gehabt. Und ach, also das ist halt schade, ne? Es wär was drin gewesen. Aber es auch zeigt ja auch, ich meine, der Lukas, der konnte da wirklich mithalten mit dem Chris Wakelin streckenweise. Und ja, da muss man ja auch stolz drauf sein. Und das erste Match hat er gewonnen gegen Alan Taylor. Und wie hier auf die letzte Schwarze. Ja? Also da haben ja alle auch in der internationalen Community nochmal wirklich gestaunt, was der Lukas Kleckers drauf hat. Und das zu Recht. Und ja, jetzt war halt der Weg zur WM hier leider zu Ende dann in seiner zweiten Quali-Runde.
Ja, und jetzt muss er gucken, dass er sich durch die Q-School kämpft. Zum dritten Mal wird er das tun müssen, wenn er weiter auf der Main-Tour bleiben möchte. Die Einjahresrangliste ist zu. Und ja, in die Top 64 hat er es leider nicht geschafft, wenn auch wieder mal sehr knapp. Also man merkt, der Schritt kommt so langsam näher, wo man es dann vielleicht doch auch schaffen könnte, sich auf der Tour zu halten. Also allzu weit entfernt ist Lukas nicht mehr. Ein bisschen, apropos weit entfernt, ne? Ben Mertens ist ja auch so ein Thema. Der ist auf seinem zweiten Jahr, hat sehr, sehr gut für Unterhaltung gesorgt. Aber auch der muss jetzt ein bisschen bangen um seinen Platz auf der Main Tour. Aktuell ist er noch in den Top 4 der Einjahresrangliste, würde sich also direkt wieder qualifizieren für die Tour, müsste allerdings dann bei 0 Punkten wieder anfangen. Sein Match gestern gegen CJ Hui war unfassbar spannend. Und ich habe da schon gedacht, hui, wenn der WM-Halbfinalist aus dem Vorjahr jetzt hier rausgeht, also das wäre schon eine enorme Überraschung. Aber wie der Chinese dann da auch die Nerven behalten hat im letzten Frame, das zeigt dann eben, warum er letztes Jahr im WM-Halbfinale stand.
Ja, und dass er es da auch wieder hinschaffen könnte. Also vielleicht jetzt nicht direkt wieder dieses Jahr, aber in der Zukunft. Der CJ Hui, der ist jemand, mit dem muss man weiter rechnen. Ben Mertens, müssen wir auch noch mal ein bisschen zurückblicken, hatte ja Rod Lawler geschlagen in einem Entscheidungsframe. Ja, nach Mitternacht deutscher Zeit in der Runde zuvor. Also auch hat sie sich diesen Platz in dieser Quali-Runde wirklich auf die harte Art und Weise verdient. Und jetzt CJ Hui, und das war eines der herausragenden Matches der Qualifikation, ne? Auch vom Spannungsbogen her. Jetzt sage ich natürlich, das von Lukas gegen Alan Taylor war im Entscheidungsframe noch ein Tick cooler. Aber immer, was war das für ein Match? Ne? Das war richtig, richtig gut. Von beiden hat man sich gerne angeschaut und eben so spannend. Eine 124 hat der Ben Mertens gespielt, eine 117 hat der CJ Hui unterwegs gespielt. Und dann hatte sich der Ben Mertens eben so ein bisschen abgesetzt erstmal und CJ Hui musste sich dann schon wieder zurückkämpfen. Und Ben Mertens hatte in Frame 18 wirklich den Sieg auf dem Kö. Er hat eine 68 gespielt und es sollte nicht reichen, um den Frame zu gewinnen. Ja, jetzt kann man natürlich hinterher immer sagen, hätte er vielleicht schwarz sicher ablegen sollen, ja, anstatt das so zu spielen. Also gut, aber ich meine, was wissen wir, ne, Christian? Ich meine, wir sind zwar nur einen Sieg von einem Sieg gegen Judd Trump entfernt, aber trotzdem weit von der WM-Qualifikation. Aber das war schon bitter, ne? Da ist er 69-0 vorne, 67 nur noch auf dem Tisch und dann macht CJ Hui das Unmögliche möglich. Kriegt die Foulpunkte, holt sich die Foulpunkte und holt sich damit den Entscheidungsframe und gewinnt den dann auch noch. Also das ist natürlich jetzt so der bitterstmögliche Matchausgang für den Ben Mertens gewesen. Also dieses 68er-Break und du hattest den Matchball schon gelocht und dann holt er sich die Foulpunkte. Aber es zeigt natürlich auch wieder, dass man nicht aufgeben darf. Ne? Also egal wie es läuft, Snooker ist erst vorbei, wenn der Frame wirklich gelaufen ist, nicht weil du den Matchball gelocht hast, leider in dem Fall.
Ja, sehr bitter das Aus für Ben Mertens. Jetzt muss er ein bisschen bangen, werden wir sehen. Auch der zweite Belgier muss ein bisschen bangen. Julien Leclerc hat gegen Joe O'Connor 1-10 verloren, aber ist relativ gut platziert in der Einjahresrangliste wird sich darüber also die Tourkarte zurückholen. Nur sehr bitter für ihn, denn er ist auf Rang 65 jetzt. Also ein Sieg mehr und Autsch. Es hätte vielleicht, genau, das hätte vielleicht so gereicht. Werden wir schauen, wie es weitergeht. Ansonsten gab es gestern so ein kleines Break, was vielleicht für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat im Match zwischen Noppon Sayan Kam und Andy Higgs. Andy Higgs hat da nämlich eine Wahnsinns 50 gespielt, oder? War es ein anderes Break? Weiß ich gar nicht.
Bester Mann, Andy Higgs, diese 50, absolut herausragend, hat jetzt nicht für den Sieg gereicht, 5-10 ist er raus. Ich weiß nicht, können wir den eigentlich wieder schon von der Tour runter oder so? Weil den, also auch jemand, wo ich sagen würde, hat jetzt zu meiner Snooker-Unterhaltung persönlich nicht viel beigetragen in der vergangenen Saison.
Ist raus, ja. Andy Higgs ist auch von der Tour runter, ja.
Okay. Und dann hat sich das jetzt auch erledigt. Noppon Sayan Kam dagegen hat sehr stark zu meiner Snooker-Unterhaltung beigetragen in letzter Zeit, aber immer so den letzten Schritt verpasst. Ne? Deswegen schauen wir mal, ob ihm jetzt der Schritt ins Crucible gelingt. Aber eigentlich müsste er das, weil Noppon ist so gut. Und Noppon diese Saison einfach fantastisch unterwegs und jetzt natürlich auch hier mit dem Maximum Break in der WM-Qualifikation. Ja? Das ist sein zweites und das 202. im Snooker. Und es war ein sehr schönes Maximum Break, wie immer. Ja, das nicht schöne Maximum Break, das muss erst noch erfunden werden. Das war ein besonderer Moment, ganz, ganz klar. Und natürlich hat er es wieder untermauert, was für ein toller Breakbuilder einfach der Noppon Sayan Kam ist. Also den guckt man einfach gerne, oder Christian? Den gucken wir einfach gerne an, den Noppon Sayan Kam beim Snookerspielen.
Ja, absolut. Also wirklich ein herausragend guter Spieler. Jetzt wird er heute dann auf Jackson Page treffen. Der hat sich durchgesetzt gegen Graham Dodd mit 10-5. Und ansonsten muss man ja sagen, vor allem diese dritte Qualifikationsrunde war jetzt dann doch relativ, ich will nicht sagen spannungsarm, aber überraschungsarm. Wenn wir es so ausdrücken. Also es hat sich angedroht in manchen Matches, aber in den meisten Fällen haben sich dann doch die höher platzierten und damit die Gesetzten für diese Runde durchgesetzt. Wo das jetzt nicht gelungen ist, war jetzt zum Beispiel Elliot Slesser, der mit 8-10 gegen Louis Heathcote verloren hat. Aber auch hier war es ja so schön, man kann ein Match nicht unbedingt schon in der ersten Session gewinnen. Aber man kann es schon verlieren.
Man kann es schon verlieren, ja. Das war bei Elliot Slesser auch eine interessante Geschichte, ne? Ich weiß nicht, was der gemacht hat in der ersten Session, aber Snooker war es nicht, ne? Louis Heathcote da ganz entspannt mal mit 5-0 vorne. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und der Louis Heathcote, der hat das mit dem Snooker da richtig übertrieben, ne? 89, 73, 84, 61, 61. Freunde der Sonne. Also wie gut kannst du in einen WM-Quali-Match starten? Louis Heathcote so, ja. Also Wahnsinn. Da hat er noch einen Century-Break gespielt, noch ein paar 70er-Breaks. Und Elliot Slesser hatte sich dann auch gefangen und hat es versucht, auch dann über den Kampfgeist noch so ein bisschen zu lösen und kam auch wieder ran. Also ich meine, was für ein Comeback auch von ihm. Aber Louis Heathcote blieb dann cool, was man, also das muss man jetzt nicht hier für garantiert nehmen, dass man unter diesen Umständen cool bleibt. Aber das ist ihm gelungen. Zack, 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 spielt er das zu Ende. Und ja, schlägt den Elliot Slesser 10-8. Also das war eine Top-Leistung von Louis Heathcote. Elliot Slesser wird sich ärgern, weil nach der Saison jetzt nicht am Judgment Day dabei zu sein, das wird er als Enttäuschung wahrnehmen. Den würde ich da jetzt nicht in die Kategorie Riesenüberraschung packen, aber vielleicht in die Kategorie so Martin O'Donnell. Ne? Hätte man sich echt was erwartet und dann geht's schief in der Quali.
Ja, wie gesagt, Riesenüberraschung gab es jetzt eigentlich auch nicht so. Anthony McGill, okay, klar, über den hatten wir ja schon gesprochen gehabt. Auch Jordan Brown ist ja rausgegangen gegen Jensen Kendrick. Auch über den hatten wir schon den Tag gesprochen. Ansonsten Joe Perry hat verloren gegen Scott Donaldson 6-10. Aber jetzt auch nicht die Riesenüberraschung. Ne? Vor allem beide in der Weltrangliste relativ nah beieinander. Ansonsten Sam Craigie vielleicht, ne? Gegen Jiang Jun rausgegangen mit 8-10. Aber Higu Qiang, Jiang Jun, Ma Hailong, also die chinesischen Debütanten dieses Jahr, insbesondere auch in der WM-Qualifikation, wieder einfach eine Bank.
Eine absolute Bank. Ich bin gespannt, wie viele wir dann im Crucible haben und wie sie auch dann da performen. Das hatten wir ja auch schon vor Jahren mal dass Leute, also da hatten wir sehr, sehr viele chinesische Qualifikanten, gerissen haben die dann auch wieder nichts am Ende des Tages, ja. Also müssen wir noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber in der Qualifikation, meine Güte. Und das ist aber ja auch schön, ja, dass der Snookersport in China eben weiter so stark ist. Wir hatten ja diesen großen Einbruch durch die Sperren im Spielmanipulationsskandal. Und ich freue mich riesig, dass wir einfach auch so dynamische und sympathische Spieler jetzt haben aus China wie Wu Yize, Si Jiahui, Ma Hailong, He Guqiang. Also das macht total viel Spaß.
Und wie gesagt, ansonsten die Favoriten sehr souverän unterwegs. Hossein Wafai klar gewonnen, 10-4, leider gegen Marco Fu, also leider sehr klar. Steve Maguire sogar sich durchgesetzt am Ende, 10-7 gegen Ashley Hugel. Zhu Yulong kurzen Prozess gemacht mit James Cahill, 10-0 sich durchgesetzt. Auch Neil Robertson hat gewonnen, 10-2 gegen Jack Surety. Neil Robertson hatte Zeit, sich viele andere Matches anzugucken, was er wohl auch ausgiebig getan hat. Und auch Kathi, selbst Stuart Bingham hat sich durchgesetzt, und wenn es noch so knapp war.
Ja, Mai, der Stuart Bingham, ne? Jetzt ist er halt in der Qualifikation, hat wirklich ja gar nichts gerissen diese Saison. Und jetzt hat er den Stuart Carrington geschlagen, aber im Entscheidungsframe hier 10-9, der lag schon 7-9 hinten. Und es ist halt so ein bisschen, also jemand, der schon Weltmeister geworden ist, der dann am Schluss halt doch so ein bisschen die größere Nervenstärke hat. Oh Gott, also nee, die Geschichte ging mir jetzt so ein bisschen auf den Senkel. Also ernsthaft, Stuart Bingham, wenn du den Stuart Carrington schlägst, dann halt irgendwie 10-2, 10-3 oder sowas, ne? Und nicht so den hier, weißt du, dass der eigentlich der bessere Spieler ist über Strecken und viel besser ins Match reinkommt und dann am Schluss holst du es dir halt mit so einem, ich weiß nicht, Macho Ex-Top 16-Move. Nee, also das hat mir jetzt stilistisch nicht gefallen vom Stuart Bingham.
Ja, er wird sich auch definitiv steigern müssen, wenn er an den Judgment Days, wie es so schön martialisch heißt, ja, eine Chance haben möchte, denn die stehen jetzt an, heute und morgen jeweils 8 Matches, die erste Session um 12, die zweite um 18 Uhr. Es wird weiter Best of 19 gespielt und dann kennen wir morgen Abend die Qualifikanten. Heute gibt es Matches wie Liu Haotian gegen Jensen Kendrick. Es wird Robbie Williams gegen Chris Wakelin spielen. Louis Heathcote gegen Stuart Bingham. Stephen Maguire gegen Yuan Zijun. Zhu Yulong gegen Jack Jones. Dominic Dale gegen He Guqiang. Ricky Warden gegen Mark Davis. Und vielleicht das Highlight, Jack Lisowski gegen Matthew Stevens. Morgen gibt es dann Jamie Jones gegen Neil Robertson. Hossein Wafai gegen Jiang Jun. Joe O'Connor gegen Matt Zert. Chao Yupeng gegen Pang Yongshu. Jackson Page gegen Nopon Sein Kam. Si Jiahui gegen Wu Yiza. Xiao Guodong gegen David Gilbert und Scott Donaldson gegen Ryan Day. Kathi, auf welches Match oder auf welche Matches freust du dich am meisten?
So, das ist ja jetzt das Coole. Wir sind jetzt im Judgment Day, wir haben das geschafft. Das heißt, und das auch nochmal als Erinnerung mit großem Ausrufezeichen für alle, ab jetzt wird die Konferenzschalte live übertragen mit Kommentar. Und das auch noch gratis, ne? Bei YouTube, Facebook, und man kann natürlich auch weiter bei Discovery Plus oder Matchroom gucken. Ja, also gar kein Problem. Also das muss man jetzt einfach gucken. Und also ich bin diesmal, nachdem jetzt nicht, ne, letztes Jahr hatte ich den David Grace halt noch in der letzten Quali-Runde dabei ich habe dann immer auf das Match spekuliert quasi. Und das hat ja auch letztes Jahr so wunderbar geklappt mit der Qualifikation, dieses Jahr jetzt nicht. Also ich kann mich jetzt wirklich entspannt zurücklehnen und also für mich ist das echt jetzt so die Top-Konferenz-Ausbeute im Moment, was die letzte Quali-Runde angeht. Einfach querbeet gucken. Ich glaube, ich freue mich diesmal richtig auf die Konferenz. Ich weiß nicht, ob du es merkst.
Ich weiß nicht. Ich glaube, du freust dich ein bisschen auf die Konferenz. Wir werden es sehen, wir werden es erleben und wir werden natürlich auch hier drüber sprechen, welche 16 Spieler sich dann letztendlich durchgesetzt haben. Und ja, mal gucken, wie wir das organisieren, weil ich habe gesehen, die Auslosung ist dieses Jahr so früh, die ist irgendwie direkt früh um 9 oder so. Da können wir eigentlich direkt die Auslosung dann auch mitnehmen in den nächsten Podcast. Mal gucken. Wir werden es organisieren. Das war es erstmal von uns zur vorletzten Quali-Runde. Viel Spaß bei den Judgment Days. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.